Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und hier geht es weiter im Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Das Kapitel 8 steht ab heute im Mittelpunkt unseres Interesses. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und jetzt wünsche ich Ihnen viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuhören. Es ist die letzte Epoche der Weltgeschichte, die Endzeit, und sie hat bereits begonnen. So hören wir es in vielen Aussagen des Neuen Testaments. Spätestens seit der Himmelfahrt von Jesus befinden wir uns in dieser letzten Zeit. Gerade Johannes, der mittlerweile alt gewordene Augenzeuge von Jesus und Verfasser des Buches der Offenbarung, gerade er bezeugt dies in seinen Briefen immer wieder. So schreibt er zum Beispiel an Christen im ersten Jahrhundert: Meine Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde da ist. Diese Gewissheit des Johannes über den Beginn der Endzeit mit der Himmelfahrt Jesu wird durch die Offenbarungen bestätigt, die er von Jesus empfangen hat. Von diesen Enthüllungen Jesu an Johannes hören wir im Buch der Offenbarung. Dazu gewährt Jesus seinem früheren Wegbegleiter Johannes Einblick in die himmlische Wirklichkeit, die wir als Menschen normalerweise nicht wahrnehmen können. Dadurch sichert Jesus dem Johannes und den Gemeinden zu, trotz allem Leid und trotz allen Verfolgungen, denen die Gemeinde von Jesus schon fast unmittelbar nach dessen Himmelfahrt ausgesetzt war, hat Jesus die Zügel fest in seinen Händen, sowohl die Zügel der Geschicke der Welt als auch der Gemeinde. Daran braucht kein Christ und keine Gemeinde zu zweifeln. Selbst die Gerichte der Endzeit, einschließlich des Antichristen, können erst dann die Erde heimsuchen, wenn Jesus ihnen den Marschbefehl erteilt. Das wird sehr deutlich in den Visionen von den 7 Siegeln in Kapitel 6 im Buch der Offenbarung. Jesus als das geopferte Lamm Gottes ist der Einzige, dem der Allmächtige die vollumfängliche Macht über Himmel und Erde anvertraut hat. Und so kann nur Jesus die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenführen. In der Offenbarung wird jener Machtantritt von Jesus bildlich sehr eindrucksvoll durch ein Buch dargestellt. Das Buch, das innen und außen beschrieben und 7-fach versiegelt ist. Mit jedem Siegel, das Jesus nun öffnet, lässt er eines der endzeitlichen Gerichte auf die Erde kommen. Und dazu ist Jesus in der Lage. Niemand sonst ist der Herr im Universum, auch nicht in der jetzigen Endzeit. Die ersten 6 Siegel hat das Lamm nun schon geöffnet. Davon haben wir bereits gehört. Das 7. Siegel aber ist noch verschlossen. Jedoch hörten wir von einem Einschub, für den Jesus mit weiteren Visionen gesorgt hat. Nach dem Ende des 6. Kapitels, in dem es um das Öffnen der ersten 6 Siegel ging, haben die Visionen dem Johannes nicht das Öffnen des 7. Siegels offenbart, sondern eine Ergänzung. Ja, wir könnten sogar von einer doppelten Ergänzung sprechen. Denn zunächst ging es um die Gemeinde Jesu, das ist die christliche Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, alle diejenigen, die an Jesus glauben. Es ging also zunächst um die Gemeinde Jesu, und zwar noch in der Zeit vor den Gerichten der Endzeit. Denn bevor die endzeitlichen Gerichtsstürme über die Welt gehen, will Gott die Gemeinde seines Sohnes kennzeichnen und unter seinen Schutz stellen, damit in der Endzeit keiner verloren geht von denen, die an Jesus glauben. Der zweite Teil dieses Zusatzes, den die nächsten Visionen darstellen, die Jesus dem Johannes offenbart, versetzt Johannes in eine ganz andere Zeit und auch an einen anderen Ort. Er sieht nun die Gemeinde Jesu nicht mehr auf der Erde und in der Zeit vor den endzeitlichen Gerichten, sondern jetzt bringen ihn die Visionen sozusagen an das andere Ende der Endzeit, genauer gesagt in die Zeit nach der Endzeit. Und dort erblickt Johannes die Gemeinde Jesu im Himmel. Als herrliche Sieger treten sie nun auf, und ihr Sieg ist vollkommen. Sünde, Tod und Teufel sind nun endgültig überwunden. und uneingeschränkt dient die Gemeinde nun dem lebendigen Gott. Mit diesem Ziel wurde sie von Jesus auch erkauft, erkauft für Gott. Dabei wird deutlich, der Sieg der Gemeinde hat nur eine einzige Grundlage, und das ist der große und vollkommene Sieg ihres Herrn über die Sünde. Dieser Sieg wurde errungen, als Jesus sein Leben als Opfer hingegeben hat bei seinem Tod am Kreuz. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus und dieses Opfer gesetzt hat, der ist nun dabei, bei den Siegern, die Jesus dem alten Apostel hier vor Augen führt. Und dort, vor dem lebendigen Gott und vor dem Lamm, erfährt die Gemeinde, hier bin ich willkommen, hier darf ich bleiben und wohnen, und ich bin rundum gut versorgt. Dabei zeigt der letzte Vers sehr deutlich, dass die Vision hier in Kapitel 7 im Buch der Offenbarung bereits die Ewigkeit bei Gott schildert. Denn da hören wir, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wir werden diese Worte jedoch ein weiteres Mal hören, ziemlich am Ende des Buches der Offenbarung, nachdem Tod und Teufel und die gesamte Menschheit ein für allemal gerichtet sind. Inhaltlich ist das Ende der Endzeit also bereits am Ende von Kapitel 7 erreicht. Und diese Tatsache wird noch weiter verdeutlicht durch den Beginn des 8. Kapitels, das nun vor uns liegt. In Vers 1 schreibt Johannes, Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Jetzt ist es also soweit. Jesus, das Lamm, öffnet das letzte, das siebte Siegel. Das Dokument, die Urkunde seines Amtsantritts zum König aller Könige und Herrn aller Herren, das Buch mit den sieben Siegeln innen und außen beschrieben, nun hat Jesus es zu guter Letzt doch vollständig von allen Siegeln befreit und der innere Text ist jetzt sichtbar. Daraufhin, so berichtet Johannes in Vers 1, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Diese Bemerkung erinnert mich an folgende Begebenheit bei einer Bibelkonferenz für junge Leute, zu der ich als Redner eingeladen war. Draußen auf dem Gelände des Jugendlagers kam eine ganze Gruppe junger Mädchen auf mich zu, und in ihrer Mitte war ein Junge. Es sah so aus, als würden die Mädchen ihn auseinandernehmen, so aufgebracht waren sie. Schließlich kamen sie zu mir, und die Mädchen wollten, dass ich höre, was dieser junge Mann gesagt hatte. Er wiederholte es mir gegenüber und fragte mich, »Wussten Sie schon, dass es im Himmel keine Frauen geben wird?« Ich antwortete, »Nein, das wusste ich nicht. Hast du eine Bibelstelle, von der du das ableitest?« Er erwiderte, »Ja, in der Bibel steht doch, dass es im Himmel eine halbe Stunde lang still sein wird. Wenn irgendwelche Frauen da wären, dann könnte es kein so langes Schweigen geben.« Wie gesagt, dieser junge Mann war umgeben von einem Haufen junger Mädchen, und sie bemühten sich nach Kräften, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich versichere Ihnen, liebe Hörer, natürlich war ich völlig auf der Seite der Mädchen, denn selbstverständlich hat der junge Mann diese Anmerkung aus Kapitel 8, Vers 1 absolut falsch interpretiert. Und während ich Ihnen gerade davon erzähle, frage ich mich, ob es überhaupt richtig war, Ihnen von seiner allzu lockeren Bemerkung zu erzählen. Denn mit dem fraglichen Bibelvers beginnt ein Abschnitt, in dem wir es mit großer Feierlichkeit und großem Ernst zu tun haben. Jedes Mal, wenn Jesus eines der Siegel geöffnet hatte, mit dem das innen und außen beschriebene Buch versiegelt war, jedes Mal folgte unmittelbar darauf ein bestimmtes Geschehen. Als Jesus jetzt das siebte und letzte Siegel des Buches öffnet, ist das nicht anders. Wir haben eben in Vers 1 gehört, als Jesus, das Lamm, das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Was es mit diesem Schweigen auf sich hat, das wurde und wird unter den Bibelauslegern äußerst angeregt diskutiert. Da wird zum einen die Ansicht erörtert, Jesus brauche diese Zeit, um den Text auf der Innenseite der Buchrolle zu lesen. Doch nach dem, was wir an früherer Stelle über die antiken Dokumente gehört haben, die auf der Außenseite den ganzen Text der Innenseite zusammenfassten, scheidet diese Ansicht wohl aus. Schon sehr früh wurde dieses Schweigen auf das tausendjährige Reich gedeutet und auch auf den Gedanken des Sabbats. Doch bei dieser Auslegung ergibt sich das Problem, der Zeitangabe in Vers 1 einen nachvollziehbaren Sinn abzuringen. Warum ist hier von einer halben Stunde die Rede? Andere Bibelausleger verstehen dieses Schweigen, etwa eine halbe Stunde lang, als eine Art Kunstpause. Eine bewusst eingefügte Pause also, die die Spannung auf das Kommende steigern soll. Hierbei verstehen die einen diese Spannung so, dass da eine Menschheit, die nicht an Jesus glaubt, voller Anspannung und Angst dem drohenden Gericht Gottes entgegensieht. Die anderen hingegen verstehen darunter das genaue Gegenteil, Menschen, die in andächtiger Hingabe Gott ehren und anbeten und so auf das warten, was nun kommen wird. Doch auch dieses Verständnis führt offensichtlich nicht besonders weit. Denn gemäß dieser Deutung geschieht das Schweigen auf der Erde. Doch nach allem, was wir sonst über die sieben Siegel gehört haben, zeigen sie Johannes das, was sich im Himmel ereignet. Und in Kapitel 8, Vers 1 wird das sogar noch einmal ausdrücklich hervorgehoben. Das Schweigen dort findet im Himmel statt, nicht auf der Erde. Ein weiterer Versuch schließlich, das Schweigen in Vers 1 zu deuten, besteht darin, die anschließenden Verse 2 bis 5 dem siebten Siegel zuzuordnen. Demnach, so wird gefolgert, steigen die Gebete der Heiligen hinauf zu Gott, was die Anbetung im Himmel verstummen lässt. Alles im Himmel schweigt und hört zu, und Gott richtet die Welt nicht, bevor er auf die Gebete seiner Leute gehört hat, auf ihre Klagen und ihre Bitten. Das Problem an dieser Deutung besteht aber darin, wenn alle Wesen des himmlischen Thronsaals, wie Johannes ihn in vorausgegangenen Visionen erblickt hat, wenn sie schweigen, stattdessen aber die Gebete der Gemeinde Jesu vor Gott erklingen, dann ist es ja im Himmel keineswegs still. Im Gegenteil. Außerdem verstehen die Verfechter dieser Deutung die Zeitangabe von einer halben Stunde so, dass sich alle Ereignisse der Verse 2 bis 5 innerhalb dieser halben Stunde zutragen. Da erscheint es dann wohl doch einleuchtender, wenn die Ereignisse der Verse 2 bis 5 erst nach dem Ablauf jener halben Stunde einsetzen. Also, Vers 1, der das achte Kapitel im Buch der Offenbarung eröffnet, leitet vermutlich nicht die nachfolgenden Geschehnisse ein. Und es geht darin offensichtlich auch weniger um eine emotional-psychische Pause, um sich auf das Kommende vorzubereiten. Da Johannes ausdrücklich schildert, dass Jesus, das Lamm, das siebte Siegel öffnet, wird deutlich, dass der erste Vers von Kapitel 8 das sechste Kapitel wohl fortführt, also jenes Kapitel, in dem wir von den ersten sechs Siegeln hörten, die Jesus bereits geöffnet hat. Und dort hörten wir bei jedem Siegel, das Jesus öffnete, dass daraufhin sofort etwas geschah. Daher erscheint es ratsam, auch beim siebten Siegel, hier in Kapitel 8, Vers 1, davon auszugehen, dass es sich nun ebenso verhält. Das bedeutet, das Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang, ist keine Kunstpause vor dem nächsten Ereignis. Nein, das Schweigen im Himmel selbst ist schon das Ereignis, das dem Öffnen des siebten Siegels folgt. Doch was soll hier geschehen in diesem Schweigen? Wenn in der Bibel vom Himmel die Rede ist, dann ist sehr oft Gott selbst damit gemeint. So zum Beispiel, als Jesus die hohen Priester und die Ältesten des Volkes fragte, woher stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Und als Jesus getauft wurde, heißt es, und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Stimme aus dem Himmel ist hier natürlich die Stimme Gottes, des allmächtigen Vaters. Wenn Jesus nun in der Vision vom siebten Siegel in Vers 1 von einem Schweigen im Himmel spricht, dann liegt es nahe, dass auch er jetzt davon redet, dass es Gott selbst ist, der hier schweigt. Dann würde es bei dem Schweigen im Himmel also weniger um die Anbetung und den Lobpreis durch die Geschöpfe im himmlischen Thronsaal gehen, sondern vor allem darum, dass Gott schweigt. Aber wenn Gott schweigt, was bedeutet das? Gottes Schweigen kann darauf hindeuten, dass er sich noch zurückhält und das böse Tun eines Menschen nicht sofort richtet und ihm einen Riegel vorschiebt. Doch ebenso gut kann das Schweigen Gottes selbst schon das Gericht sein, in dem Gott Menschen oder Völker, die nicht nach ihm fragen, sich selbst und ihren Feinden überlässt. Und hierin zeigt sich wohl ein durchaus brauchbarer Hinweis darauf, was es mit dem Schweigen Gottes hier in Vers 1 auf sich haben könnte. Wir hörten ja bereits beim sechsten Siegel, das Jesus geöffnet hat, wie sich daraufhin kosmische Katastrophen ereigneten und das Vergehen von Himmel und Erde zumindest seinen Anfang nahm. Und die Vision vom sechsten Siegel mündete schließlich in der panischen Furcht der gesamten Menschheit vor dem endgültigen Gericht, dem unentrinnbaren Gericht Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Die Vision vom sechsten Siegel endet also damit, dass das letztgültige Gericht Gottes unmittelbar bevorsteht. Was liegt nun näher, wenn wir den Einschub von Kapitel 7 für einen Augenblick beiseite lassen, in der Vision vom siebten Siegel genau dieses unabwendbare Gericht Gottes vorzufinden? Zumal, wie wir gehört haben, dass das Schweigen Gottes auch sonst in der Bibel mit seinem Gericht verbunden sein kann. Die Annahme, dass das Schweigen im Himmel in Vers 1 tatsächlich als das letzte Gericht Gottes zu verstehen ist, wird sogar noch durch eine weitere Beobachtung unterstützt. Schlagen wir zum Beispiel in einem Bibellexikon nach, dann beginnen in manchen dieser Nachschlagewerke die Artikel zu dem Stichwort Schweigen mit dem genauen Gegenteil, nämlich mit der Tatsache, dass Gott spricht, dass er redet, und zwar schon immer. Durch Gottes Reden, durch sein Wort hat er die ganze Schöpfung ins Leben gerufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das klingt zum Beispiel so: Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. So heißt es auf der ersten Seite der Bibel. Johannes, der Autor des Buches der Offenbarung, greift das in seinem Bericht über Jesus auf, im Johannesevangelium. Dort bekräftigt er: Jesus selbst ist das Wort Gottes, das Reden Gottes, das Wort, durch das alles erschaffen wurde, das ist Jesus Christus. Und dieses Wort Gottes wurde Mensch. In der Bibel wird kein Zweifel daran gelassen, Gott spricht und sein Reden schafft Neues. Daneben hören wir außerdem, durch sein Reden erhält Gott auch die gesamte Schöpfung. Solange Gott also spricht, bleibt die Welt bestehen. Doch sobald Gott nicht mehr redet, wenn er sein Wort zurückzieht, dann fällt das gesamte Universum wieder zurück in den Zustand, bevor es erschaffen wurde. Es geht unter, es existiert nicht mehr, und dieser Zustand ist genau derjenige, den Jesus in der Vision vom endgültigen Gericht Gottes über alle Menschen seinem Propheten Johannes zeigt, über alle Menschen, die nicht an Jesus glauben. Dazu heißt es in Kapitel 20, Vers 11: Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf ihm saß. Vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Der alte Kosmos ist verschwunden und mit ihm die alte Erde. Es gibt sie nicht mehr. Ich denke, deshalb können wir getrost davon ausgehen, mit der Vision vom siebten Siegel und dem Schweigen im Himmel deutet Jesus dem Johannes den Untergang des Universums an und das noch ausstehende Endgericht Gottes, das letzte Gericht, in dem alle Menschen zur ewigen Gottesferne verurteilt werden, die nicht an Jesus Christus glauben, an den Sohn Gottes. In dem schon erwähnten Kapitel 20 hat Johannes das folgendermaßen formuliert: Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Im Buch des Lebens sind alle verzeichnet, die an Jesus glauben. Davon hörten wir bereits im Kapitel 3. Liebe Hörerin, lieber Hörer, noch ist Gottes Endgericht nicht gekommen. Noch ist jeder eingeladen, an Jesus zu glauben und darauf zu vertrauen, dass er sein Leben geopfert hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Sie sind eingeladen. Jesus wartet auf Sie. Nutzen Sie die Gelegenheit und vertrauen Sie sich mit Ihrem Leben Jesus an. Auch Ihr Name wird dann aufgenommen im Buch des Lebens. Es bleibt noch zu klären, was in unserem Bibeltext mit der Zeitangabe gemeint ist. Die Stille im Himmel, das Schweigen, dauerte etwa eine halbe Stunde lang. Hier ist eine befriedigende Erklärung nicht so einfach zu finden. Denn es finden sich in der Bibel keine weiteren Hinweise auf eine Zeitangabe von einer halben Stunde, die etwas mit Gott oder einem Schweigen im Himmel zu tun haben. Immerhin ist im Buch der Offenbarung später von der Stunde des Gerichtes Gottes die Rede. Vielleicht dürfen wir dort aufgrund der halben Stunde in Vers 1 von einer vollen Gottesstunde ausgehen. Von einer Stunde Gottes am Ende der Welt, die sowohl das Gericht als auch die neue Schöpfung umfasst. Dann würde Johannes in Vers 1 auf die erste Hälfte dieser Stunde hinweisen. Auf die erschütternde Hälfte, nämlich auf die halbe Stunde, in der Gott schweigt. Auf die Zeitspanne, für die er sein Reden zurückzieht. Sein Sprechen, das alles erschuf und erhält. Mit der Folge, dass die bestehende Welt untergeht, bis sie nicht mehr existiert. Und wenn Gott dann wieder von Neuem spricht, erschafft er einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das wäre die zweite Hälfte dieser Gottesstunde, die frohmachende Hälfte. Wie wir schon hörten, umreißen die Visionen der sieben Siegel bereits die ganze Endgeschichte, also den vollständigen Ablauf der Endzeit von der Himmelfahrt Jesu bis zu seinem zweiten Kommen in all seiner Macht und Herrlichkeit. Doch manches bleibt bislang eher schemenhaft, vor allem was die Geschicke der Gemeinde Jesu angeht und die Auseinandersetzungen, denen sie ausgesetzt ist. An solche Gemeinden schreibt Johannes ja schließlich. Und wenn wir heute in der gleichen Endzeit leben wie die Gemeinden zur Zeit des Johannes, dann geht das doch auch uns an. Ich denke, deshalb hören wir nun in den kommenden Kapiteln der Offenbarung immer wieder von einzelnen Aspekten der Endzeit, die Jesus noch einmal besonders hervorhebt, um seine Gemeinde vorzubereiten auf das, was auf sie zukommt. Aber vor allem, um sie zu ermutigen, das Vertrauen auf ihn nicht aufzugeben. Denn es gilt unwiderruflich. Jesus, das Lamm Gottes, hat die Zügel des Weltgeschehens fest in seiner Hand. Und weder Tod noch Teufel, noch dessen Handlanger, die Antichristen, sie alle können keinen Millimeter weiter vorrücken, als Jesus ihnen das zugesteht. Und Jesus hat es verheißen, er wird alle, die ihm vertrauen, bis vor den Thron seines Vaters bringen. Selbst wenn das durch Leid oder gar durch den Tod führen mag. Wer aber auf ihn vertraut, der wird mit Jesus zusammen auf dessen Thron sitzen und mit ihm herrschen in alle Ewigkeit. Unsere Sendung geht zu Ende. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Fortsetzung gibt es wie immer in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.